Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio. Ausgabe Oktober 2023.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem:
Für die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Hans-Werner Lange spricht über sein erstes Jahr als Präsident des DBSV. Für Eltern und Kinder. Wohlfühlwochenendseminar in Celle. Für die Menschen vor Ort. Mit dem Beratungsmobil Blickpunkt Auge unterwegs.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Manchmal vergeht die Zeit wie im Fluge. Das fühlt auch Hans-Werner Lange. Seit Sommer letzten Jahres ist der langjährige Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, BVN, und dessen heutiger Vorsitzender Hans-Werner Lange auch Präsident der bundesweiten Dachorganisation des DBSV. Keine völlig neue Herausforderung. Immerhin war Lange bereits 16 Jahre Vizepräsident. Und dennoch eine Position, die politisches Geschick und Gestaltungswillen fordert. Über bisherige Erfolge, künftige Arbeitsfelder, aber auch die anstehende Ausrichtung der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe auf sich ändernde Zeiten und Strukturen in einer politisch nicht leichten Zeit, sprach Hans-Werner Lange mit ihrem BVN-Radio.
Ich bin ja gestartet, ja gar nicht ganz neu, weil ich ja schon seit 16 Jahren auch im Präsidium unterwegs war als Vizepräsident. Also für mich jetzt kein Neuland, was ich da betreten habe. Wir haben damals maßgebliche Entscheidungen getroffen, was das Outfit der Blinden-Selbsthilfe angeht, was das Thema Vision 2030 für den DBSV angeht. Und da gibt es natürlich schon Sorgen, was Mitgliederentwicklung angeht, Altersstruktur im Verband. Also alles keine Themen, die eigentlich neu waren. Als ich Präsident dann wurde, war es ein Verband, der mitten im politischen Leben steht und mitten im gesellschaftlichen Leben, dass wir ein super Team in Berlin haben, wo man sich als ehrenamtlicher Präsident zusammen mit dem gesamten Präsidium natürlich auf das, was dann in Berlin passiert, verlassen kann. Das ist super. Wir sind beigegangen und haben natürlich unser politisches Engagement fortgesetzt. Bundesteilhabegesetz ist ein Riesenthema. Es geht um das Thema Umsetzung von Barrierefreiheit in der Gesellschaft, nicht nur im Bereich der Gestaltung von Städten und öffentlichen Flächen oder Gebäuden, sondern vielmehr auch im IT-Bereich. Barrierefreies Internet, das sind so Themen, die gerade für blinde und sehbehinderte Menschen und auch für die berufstätigen blinden und sehbehinderten Menschen eine Riesenbedeutung haben. Das ist ein bisschen eine Generationsaufgabe und wir einfach darüber nachdenken müssen, dass wir uns so aufstellen, dass wir gerade im Bereich Barrierefreiheit viel mehr als bisher mit der Wirtschaft versuchen müssen zu kooperieren. Wir müssen rechtzeitig, bevor Entwicklungen marktreif sind, mit den Unternehmungen im Gespräch sein und zu schauen, sind die für uns nutzbar oder was müsste gemacht werden, damit sie für uns nutzbar werden. Das ist so ein Neuland, was wir gemeinsam mit unseren entsprechenden Fachausschüssen auf Dauer begehen müssen. Das war eine Herausforderung von Anfang an. Da, glaube ich, sind wir aber auf einem guten Weg, zu Kooperationen zu allen Seiten hinzukommen, weil ich einfach finde, das ist nötig.
Wenn Sie zurückschauen, gibt es da besondere Erfolge, die Sie schon verzeichnen könnten auf der Habenseite?
Ja, also was ich wirklich einen besonderen Erfolg finde, ist, dass wir ja intensiv diskutiert haben, wie können wir unser Corporate Design gemeinsam so gestalten, dass wir eine Wiedererkennung über das gesamte Bundesgebiet haben. Und da bin ich sehr erfreut, wie hoch das Engagement auch von den Leuten ist, die am Anfang skeptisch waren, die dann aber gesagt haben, wir machen das schnell. Und ich finde, die Selbsthilfe braucht ein Gesicht, was für alle weiterhin erkennbar bleibt. Und das ist in so einem großen Verband wie dem DBSV mit so vielen auch unterschiedlich aufgestellten Landesverbänden und kooperativen Mitgliedern gar nicht so super einfach. Da bin ich wirklich erfreut drüber. Da, glaube ich, hat sich dann die Selbsthilfe-Zusammenarbeit wirklich bewährt.
Gemeinsames Logo, bessere Corporate Identity. Gibt es denn auch schon Erfolge in der Zusammenarbeit, zum Beispiel der Landesverbände der Deutschen Blinden- und Sehbehinderten Selbsthilfe?
Wir sind ja aufgebrochen und haben uns auf dem Verbandstag gemeinsam Gedanken gemacht, wie sieht denn die Welt der Blinden- und Sehbehinderten Selbsthilfe 2030 aus? Und wir sind als Präsidium dann ganz schnell beigegangen und haben die notwendigen Arbeitsgruppen, also zur Finanzierung der Arbeit zum Beispiel, eingerichtet. Was müssen wir eigentlich tun, damit es uns besser gelingt, neue Mitglieder, aber auch die Alten, an unsere Organisationen zu binden? Und das ist viel, viel Kleinarbeit über IT-Lösungen. Also wie kann man möglichst barrierefrei und einfach Mitglied in der Selbsthilfe werden? Jetzt kommen wir voran. Die Landesverbände und der DBSV beteiligen sich gemeinschaftlich an diesem Workflow. Und das, finde ich, ist schon ein Riesenerfolg. Und das hat damit zu tun, dass wir wieder in den Gremien enger zusammenwachsen. Wir haben intensive Diskussionen emotional geführt über Beitragssituationen in den einzelnen Landesverbänden zum DBSV hin. Aber ich merke, dass wir jetzt gelernt haben, enger zusammenzurücken, wenn es darum geht, wie soll sich Mobilität entwickeln. Das ist ein Thema, was alle angeht. Und ich glaube, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Bundesverband auf der einen Seite und Landesverbänden auf der anderen Seite wieder ein Stückchen normalisiert. Das, glaube ich, der Zusammenhalt der Organisation, das etwas gemeinsam machen zu wollen, dass wir halt zusammen die Ärmel hochkrempeln, um die Dinge zu meistern, da sind wir, glaube ich, wirklich einen Schritt weitergekommen im letzten Jahr. Das finde ich super. Da haben alle mitgeholfen. Und das merke ich dann auch in der Diskussion um die Zukunft der RBM, also der Rechtsberatungsgesellschaft für behinderte Menschen, dass wir auf einem guten Weg sind, auch dafür über alle eine Finanzierungslösung zu finden, die in fairer Weise mitgetragen wird. Also daran sieht man schon, dass wir da wirklich im Zusammenwachsen ein Stück weitergekommen sind.
Das heißt also, es hat eine Stilveränderung gegeben in der vertrauensvollen Zusammenarbeit von Bundesverband zu Landesverband, Landesverbänden untereinander. Nun möchte ich wissen, in Zeiten wachsender Verteilungskämpfe, wie haben Sie sich denn in diesem Jahr als Deutsche Blinden- und Sehbehinderten Selbsthilfe im Chor der unterschiedlichen Organisationen positionieren können? Sind Sie lauter geworden?
Ja, ich denke, es gibt Themen, wo wir lauter geworden sind. Also das Thema E-Scooter zum Beispiel, da haben wir uns gesellschaftlich ja intensiv an der Diskussion beteiligt, auch in vielen Bundesländern. Hat mit Mobilität zu tun, geht ganz viele Menschen an, ist dann auch für viele ein Reizthema. Da, glaube ich, sind wir einfach lauter und auch bestimmter mit Sicherheit geworden. Ansonsten sind das ja oft gar nicht so die lauten Töne, sondern wir sind eher eine gut organisierte, fachlich aufgestellte Selbsthilfeorganisation und im politischen Reigen sozusagen der anderen Organisationen, die im Bereich der Sozialpolitik unterwegs sind, haben wir schon eine hohe Anerkennung von anderen Mitstreitern, aber insbesondere auch von Seiten der Ministerien, mit denen insbesondere unsere Bundesgeschäftsstelle intensiv zusammenarbeiten, wenn es darum geht, Gesetze vorzubereiten, sich an diesen Diskussionen zu beteiligen. Da, glaube ich, sind wir super im Gespräch und haben, glaube ich, auch hohe Akzeptanz, weil wir immer versuchen, auf einem Niveau, dass man zwischen den Zeilen mal ein Stückchen weiterkommt, dass man sich austauscht, das versucht, auf Augenhöhe hinzukriegen. Wir sind, glaube ich, von daher auch ein ernst genommen und vertrauenswürdiger Partner im Zusammenwirken mit dem Deutschen Behindertenrat, mit den beiden großen Sozialverbänden in Deutschland, haben wir über eine gute Zusammenarbeit. Glaube ich, da sind wir sehr gut aufgestellt und versuchen auch nicht nur immer die Blinden- und Sehbehindertenkarte zu spielen. Das ist natürlich unsere Kernaufgabe, nicht Blinden- und Sehbehinderte Menschen im Fokus zu haben. Aber es geht auch darum, behinderte Menschen insgesamt im Fokus zu behalten. Also, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, auch versuchen müssen, so zu transportieren, dass möglichst viele auch andere davon partizipieren oder daran profitieren können.
Derzeit wird ja sehr viel von drohendem Fachkräftemangel gesprochen. Andererseits gerade Menschen mit einer Behinderung, auch blinde oder stark sehbehinderte Menschen, haben immer noch das Problem, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden. Wäre es da nicht die Gelegenheit, jetzt laut den Gong zu schlagen?
Ja. Das ist mit Sicherheit so, dass der Arbeitskräftemangel und gerade Fachkräftemangel dem ein oder anderen gut ausgebildeten blinden und sehbehinderten Mensch vielleicht eine bessere Chance möglich macht, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Arbeit zu finden. Und ich denke, dass die Berufsbildungs-, Berufsförderungswerke auch in diese Richtung unterwegs sind und die Möglichkeiten, die es da gibt, zu nutzen. Und wir sind mit diesen Einrichtungen, mit der Arbeitsverwaltung immer im Gespräch, um für den Einsatz blinder und sehbehinderter Menschen in der Wirtschaft, in der Verwaltung insgesamt immer wieder zu werben und dass blinde, sehbehinderte Menschen Mitarbeiter sein können, die voll ihre Frau, ihren Mann stehen, leistungsfähig und leistungsbereit sind. Das, denke ich, war schon immer unsere Aufgabe, aber ich glaube, die Chancen werden sich verbessern, dass blinde und sehbehinderte Menschen auch einen Job finden können in der Wirtschaft und in der Verwaltung.
Welchen Hebel nehmen Sie da als Präsident der Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe in die Hand?
Kontakte mit den Städten, die ausbilden, um das, was wir politisch wahrnehmen, auch dahin zu transportieren. Die Zusammenarbeit mit der Bundesagentur oder mit der Arbeitsverwaltung insgesamt, das ist uns wichtig, um immer wieder zu transportieren, dass eine besondere Beratung, Erleichterungen bzw. Fördermaßnahmen für diesen Personenkreis eine ganz besondere Bedeutung haben und dass man das auch angemessen einsetzen muss, dass Bürokratie möglichst vermieden werden sollte unter den Kostenträgern, die dann im Reha-Bereich unterwegs sind. Da müssen wir insgesamt besser werden. Das ist unsere Aufgabe, politisch dran zu bleiben. Tun wir auch. Und natürlich wird es immer darum gehen müssen, mit vielen anderen Organisationen zusammen immer wieder darum zu werben, dass behinderte Menschen ihre Chance brauchen und ihre Chance fürs Berufsleben bekommen müssen.
Es wäre ja vielleicht auch an der Zeit, Vorurteile auch abzubauen im Hinblick auf die vermeintlichen Risiken der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Haben Sie da was auf dem Zettel, um da irgendwas aufzubrechen?
Ich denke, dass das über unsere beruflichen Fachgruppen passiert. Die Community ist natürlich auch nicht so super riesig groß, die jetzt gerade in dem Feld unterwegs ist. Da sehe ich durchaus eine Aufgabe, die von den Landesverbänden, auch vom Bundesverband wahrgenommen werden kann. Diese Gespräche hat es gegeben. Wir wissen selber, das hat immer nur so lange Erfolg, wie man dann mit bestimmten Menschen im Gespräch bleibt. Wenn man es überzeugt hat, dann gelingt die eine oder andere Vermittlung in ein Unternehmen rein oder in eine Branche rein. Wenn dann da wieder die Gesichter wechseln, dann fangen sie wieder von vorne an. Das ist so insgesamt ein Auftrag, wenn wir darüber reden, dass wir eine inklusive Gesellschaft vorantreiben wollen. Ja, dann wird eine der ganz wesentlichen gesellschaftspolitischen Aufgaben sein, die Wirtschaft damit einzubinden, mitzunehmen. Das wird vielleicht leichter werden, wenn der Fachkräftemangel größer wird. Auf der anderen Seite gibt es halt viele blinde und sehbehinderte Menschen, die etwas leisten wollen und leisten können in ihrem Berufsleben. Viele kämpfen für sich selber, aber ich kann ganz deutlich sagen, da wo wir unterstützen können, wollen wir das auch tun.
Soweit der erste Teil unseres Gespräches mit dem Präsidenten des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes DBSV, Hans-Werner Lange. Im zweiten Teil unseres Interviews mit DBSV-Präsident Hans-Werner Lange spricht der Niedersachse über die Leistungsfähigkeit wie mögliche Zukunft der Landesverbände in sich wandelnden Zeiten. Zentral dabei die Notwendigkeit, ehrenamtlich tätige Menschen für die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe zu gewinnen.
Wir haben ja ein doppeltes Problem. Für unsere eigenen Aufgaben suchen wir Betroffene, blinde, sehbehinderte Menschen, die bereit sind, innerhalb der Aufgabenstellung in den Organisationen etwas für diesen Personenkreis zu tun. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich, Menschen aus der Gesellschaft zu gewinnen, in bestimmten Situationen uns zur Seite zu stehen und auch zu helfen. Das ist eine Aufgabe, die ist ja permanent da. Das machen wir schon seit 20 Jahren oder auch länger. Es gibt aber natürlich Prozesse aus der letzten Zeit, wo wir sagen, wir mussten schon lernen, dass eben für viele klassische Vereinsmitglieder Verantwortung in der Selbsthilfe zu übernehmen, nicht nur darin besteht, irgendwelche Vorstandsarbeit zu machen, für die Kassenführung zuständig zu sein, Protokolle zu führen oder Veranstaltungen zu organisieren, sondern manchmal wollen sie sich halt zum Thema Barrierefreiheit organisieren, egal ob digitale Barrierefreiheit oder ganz klassisch, wenn es um die Gestaltung des Lebensraums geht. Das heißt, wir müssen einfach lernen, die Menschen in den Bereichen abzuholen, wo sie Know-how haben und sie auch in dem Bereich zu motivieren, für uns tätig zu sein. Das ist ein Lernprozess für alle Seiten, ne? Für uns als Verantwortliche, die jetzt in den Verbänden arbeiten. Aber ich glaube, dieses Gedankengut, und da hat der DBSV nur wirklich mitgeholfen, denke ich, in den letzten auch schon 20 Jahren. Das ist angekommen auch in den Landesverbänden, dass eben dieser klassische Ehrenamtler, der einmal gewonnen für die Organisation, dann alles macht, egal wie ein Parteisoldat die Aufgaben übernimmt und fertig ist. Ja, die gibt es noch. Die hätten wir auch noch gerne ein paar mehr, gar keine Frage. Aber wir wissen, dass wir unsere Menschen, die sich ehrenamtlich in der Organisation als Betroffene zum Beispiel organisieren, dass wir die wirklich viel mehr da abholen müssen. Blickpunkt Auge ist so das klassische Beispiel. Sie wissen das ja, ist unser Beratungsangebot für insbesondere später Blindete, für blinde und sehbehinderte Menschen insgesamt. Und ja, da holen wir eben viele, finde ich, sehr gute Berater ab, die das auch mit vollem Einsatz und vollem Engagement machen, die aber auf der anderen Seite sagen, naja, so eine Vorstandsverantwortung irgendeiner Region, irgendeinem Landkreis, das eher nicht, aber anderen Menschen ganz konkret zu helfen, für die da zu sein und ihnen zur Seite zu stehen in der oft schwierigen Situation, wenn man sich mit der Erblindung oder mit der hochgradigen Sehbehinderung auch vertraut machen muss, nochmal so richtig fürs Leben, das wollen wir gern machen. Oder andere, die eben sagen, super gerne organisieren wir euch irgendein Kulturhighlight, das machen wir, aber die klassische Vorstandsarbeit oder Verwaltungsarbeit oder das, was man dann so machen muss in Gremien, das wollen wir nicht. Ich glaube, das haben wir erkannt. Das haben aber außer uns auch ganz viele erkannt. Also insofern ist das weiterhin auch ein Ring um jeden guten Ehrenamtler, den man gewinnen kann für die Arbeit. Aber ich glaube, das, was wir bisher nicht so optimal gemacht haben, das haben wir erkannt. Und was wir für die Zukunft anders machen müssen, ich glaube, das ist vielen, die jetzt in der Verantwortung in den Landesverbänden unterwegs sind, und für den DBSV gilt das ganz genauso, komplett bewusst. Und die Leute müssen wir wirklich da abholen, wo sie abgeholt werden wollen.
Es gab ganz unterschiedliche Phasen in der Entwicklung der Blinden und später Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Zunächst erstmal Leute irgendwie nur mit Wärme, mit Wohnungen, mit Essen zu versorgen und dann ihnen einen Weg in den Arbeitsmarkt zu bieten. Zunächst vielleicht nicht der erste, später dann auch der erste Arbeitsmarkt. Bildung war wichtig, gesellschaftliche Teilhabe, dann hat auch das Gewinnen zusätzlicher Klientel der sehbehinderten Menschen über die blinden Menschen hinaus, dann der Augenpatientin, Stichwort Blickpunkt Auge. Was ist der nächste große Wurf, wo sich Deutsche Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe quasi wieder neu erfinden möchte in, sagen wir mal, den nächsten 15 Jahren? Was ist Ihr Wurf, was ist Ihr Ansatz?
Ich finde ja, die Selbsthilfe hat sich über Jahrzehnte immer wieder selbst erfunden und hat immer wieder neue Aufgaben, die sich aus den gesellschaftlichen Veränderungen ergeben haben, aufgegriffen, ist losmarschiert. Manchmal hat man auch zu lange an eingefahrenen Wegen festgehalten. Aber ich glaube, das wird jede Organisation über sich sagen können. Ja, was heißt großer Wurf? Im Augenblick sind es eher Sorgen für die nächsten Jahre, die ich mir mache. Es muss uns gelingen, mehr Menschen und auch gerade jüngere Menschen für unsere Organisation zu gewinnen. Wir haben im Augenblick eine Altersstruktur, dass wir sehr viel mehr ältere Menschen im Alter über 60, über 80 aufnehmen. Und das muss man auch verstehen. Das ist jetzt nicht die Generation, die ganz laut schreit, aber jetzt will ich dann erstmal noch im hohen Alter, über 80 zum Beispiel, für die gesamte Organisation Verantwortung übernehmen. Das ist eher selten der Fall. Sondern uns muss es gelingen, mehr die jüngere und die mittlere Generation zu motivieren und anzusprechen. Auf der anderen Seite wissen wir, die Gruppe der älteren Blinden wird immer größer. Die Gruppe der ganz jungen und blinden und sehbehinderten Menschen im Mittelalter wird immer kleiner. Aber wir müssen versuchen, da möglichst viele Menschen zu gewinnen. Das, glaube ich, wird eine riesige Aufgabe sein, um für uns sicherzustellen, dass wir genug Menschen aus dem betroffenen Kreis da haben, die unsere Selbsthilfeaufgaben vertreten, auch für sich selbst. Und das ist ganz wichtig. Wir können uns eigentlich am besten in eigener Sache selbst vertreten. Das ist, glaube ich, auch unser Erfolgsmerkmal, dass wir das über Jahrzehnte getan haben. Das wollen wir auch weitermachen. Dazu müssen wir Menschen gewinnen. Und das Patentrezept, glaube ich, hat noch niemand. Aber ich kann sagen, wir arbeiten dran, Schritt für Schritt weiterzukommen. Auch den Mut zu haben, neue Wege zu begehen. Sollte sich das nicht aufhalten lassen, dass wir ja Mitgliederschwund hinnehmen müssen, dann haben wir auf der anderen Seite die Situation, dass die Erwartungshaltung von Betroffenen an das, was ihre Selbsthilfeorganisation für sie tun kann, eher größer wird. Und dass die Aufgaben, die der Bundesverband auf der einen Seite zu erledigen hat, ist das eine. Aber die regionalen Aufgaben liegen doch mehr oder weniger im Augenblick bei den Landesverbänden. Und da macht es uns schon Sorgen, dass wir uns fragen, bei kleiner werdenden Landesverbänden, ob denn das Spektrum an Fachlichkeit, was man in der sozialpolitischen Auseinandersetzung braucht, ob ich diese Fachkompetenz halt bei immer kleiner werdenden Verbänden, insbesondere auch im Osten Deutschlands, das macht uns schon Sorgen, ob man das durchhalten kann oder ob wir uns Gedanken machen müssen. Und ich gehe ein bisschen davon aus, dass wir da wirklich viel Energie werden reinstecken müssen, zu vermeiden, dass Verbände nur noch eingeschränkt handlungsfähig sind und dass wir auf der anderen Seite schon gucken, wie wir unsere Ressourcen so optimiert einsetzen, dass wir möglichst mit großer Fachlichkeit in den Themen, die uns dann beschäftigen werden, wahrgenommen werden. Dazu gehört natürlich eine optimierte Öffentlichkeitsarbeit. Dazu brauchst du auch wieder Fachlichkeit. Und dann ist eben die Frage, kann das jeder Landesverband in der Qualität, wie es heute wohl erwartet wird, tatsächlich leisten? Und da müssen wir gucken, dass wir das hinbekommen, dass wir möglichst flächendeckend in vergleichbarer politischer Qualität zum Beispiel unterwegs sind, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung in gleicher Intensität unterwegs sind. Und das wird, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen in 10 Jahren, wie Sie es gesagt haben. Da werden wir gucken müssen, wo wir dann stehen. Und ich will es mal so sagen, da werden vielleicht Schritte auf uns zukommen, die nicht ganz leicht sind, aber wo wir vermitteln werden müssen von Seiten des Bundesverbandes, wenn wir insgesamt als Organisation weiterhin im Reigen aller anderen wirklich wahrgenommen werden wollen, müssen wir da schlagkräftig bleiben, wir müssen kampagnenfähig bleiben, wir müssen einfach gut bleiben. Jetzt sind wir, glaube ich, wirklich gut unterwegs und das müssen wir von der Qualität her versuchen zu halten.
Ich will mal ganz kurz reingehen bei Ihrem Heimatlandesverband, dem BEFA in Blind- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Da haben Sie es ja zum Beispiel geschafft, die Regionen zu inkludieren, früher alleinstehende Blindenvereine zusammenzufassen in 7 Regionen mit den Leuten direkt vor Ort und damit eigentlich auch zentrale Dienste bereitzustellen, um eine gesellschaftliche größere Wirkung zu erzielen. Wäre das ein Modell, vielleicht auch auf der Bundesebene, bestimmte Dinge des Engagements vor dem Hintergrund knapperer Ressourcen zusammenzufassen? Ist das etwas, was Ihnen vorschwebt?
Das werden wir zwangsläufig machen müssen. Das kann so aussehen, dass man über Landesverbandsgrenzen hinaus gewisse Ressourcen, Arbeitsaufträge zusammen erledigt zukünftig, dass wir vergleichbares Datenmaterial haben. Das ist wichtig, um politische Diskussionen führen zu können. Aber wir können nur so weit gehen, wie wir es den Menschen klar machen können, dass man einen vielleicht veränderten Weg gehen muss in Zukunft. Ich will das auch gar nicht beschreien. Ich wäre dankbar, wenn wir in 10 Jahren da stehen und sagen, alle Landesverbände wachsen wieder und alles ist super und wunderbar. Aber ich bin auch Realist genug zu sagen, das ist nicht so in Stein gemeißelt, sondern wir müssen wirklich gucken, kriegen wir unseren Prozess 2030 so hin, dass er sich wirklich in steigende Mitgliederzahlen niederschlägt? Können wir sie ehrenamtlich vielleicht noch mehr binden als bisher, sie auch in den Bereichen wirklich einzusetzen, wo sie die Neigung haben. Das hängt immer von den Menschen ab, die agieren. Ich glaube, wir werden eine andere Selbsthilfe vorfinden in 10 Jahren. Die wird sich angepasst haben. Und das, was wir in Niedersachsen gemacht haben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, das ist in Teilen wünschenswert. Am Anfang, da gab es natürlich Zweifler, die gesagt haben, Mensch, alles landesweit zusammenzubringen und die ganze Struktur auf einen Landesverband zu konzentrieren. Ja, aber dann hatten wir dann ganz schnell den Blindengeldkampf und haben wir gesehen, wie gut das war, dass wir das so gemacht haben. Das hat dem Ganzen auch Nachdruck verliehen, auch bei uns im Bundesland. Heute, glaube ich, wird es kaum noch jemanden finden, der sagen, wir trauern da irgendwie den alten Zeiten nach, wo jede Region rechtlich selbstständig war, weil wir waren nicht so effektiv, wir haben unsere Ressourcen nicht so einsetzen können, wir haben uns auch sozialwirtschaftlich in der Zeit weiterentwickelt, da haben wir ohnehin eine etwas andere Struktur als die meisten anderen Verbände hier in der Bundesrepublik. Also insofern glaube ich, bei uns hat es gepasst, aber vieles von dem ist durchaus übertragbar auf andere Landesverbände und wäre auch, glaube ich, gut, wenn man die Dinge umsetzen könnte. Aber es hängt vom Vertrauen untereinander zwischen den Akteuren ab. Da muss vorausgehen ein Vertrauensbildungsprozess von den Menschen, die im Augenblick die Verantwortung haben in den Landesverbänden, hin zu den Mitgliedern und zu den zukünftig Verantwortlichen, dass dieser neue Weg dann der richtige ist und er muss gemeinsam getragen werden, weil wir sind ein Verein, der ja davon abhängig ist, dass wir Menschen finden, die bereit sind, die Aufgaben zu übernehmen und dass wir auch Menschen finden, die das Vertrauen der Mitglieder haben, um dann solche Wege umzusetzen. Und dafür werden wir alle arbeiten müssen.
Ich will nochmal nachfragen im Hinblick auf die Erfahrungen, die Sie in Niedersachsen mitentwickeln durften, damit Sie eben wirksam sind, sozialwirtschaftliches Engagement zusammenfassen, kleinere Einheiten zu größeren Organisationsformen mit größerer politischer Wirksamkeit und Schlagkraft, aber auch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, wie sie ja der BVN hingekriegt hat, auch im Hinblick auf das Blindengeld damals. Und schließlich und endlich auch im Umgang mit dem politischen, ich sage nicht Gegner, sondern auch Wettbewerber, eine große Fairness, was Sie immer ausgezeichnet hat. Sind das Wege und Rezepte, die Sie mit nach Berlin nehmen, um der deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe über diese Methoden mehr Schlagkraft für die nächsten Jahrzehnte zu geben?
Da kann ich ganz einfach sagen, ja, denn das, was man gemacht hat, dazu hat man immer gestanden, das lebt man auch und das nimmt man natürlich mit in die Entscheidungsprozesse, die wir beim DBSV haben. Wir haben versucht, immer fair zu sein, also nicht unter der Gürtellinie zu agieren. Auf der anderen Seite sage ich, angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen, die wir in Deutschland erwarten können, also schon ein bisschen Verfall bestimmter moralischer Dinge in unserer Gesellschaft, Populisten, die unterwegs sind, wo man wirklich ein bisschen Angst haben muss, wo driften wir hier in Deutschland insgesamt hin. Und aus diesen ganzen politischen Dingen auch der Kampf im sozialen Bereich um Ressourcen. Da sage ich auf der anderen Seite, ja, Fairness ist weiterhin wichtig, aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, im Ringen um die Mittel, die man braucht, um neue Vorstellungen umzusetzen, auch im sozialpolitischen Bereich. Wir werden lernen müssen, lauter zu werden. Wie wir es damals beim Blindengeldkampf ja ganz laut gemacht haben und das hat sich auch gelohnt. Und ich glaube, wir werden, wenn es darum geht, Teilhabe zu intensivieren, Inklusion weiter umzusetzen, Barrierefreiheit zum Stück Selbstverständlichkeit zu machen, da werden wir gemeinsam mit anderen lauter werden müssen. Ganz, ganz wichtige Gesprächspartner und Verbündete sind die Sozialverbände und all die Verbände, die als Selbsthilfe oder als Behindertenorganisation in der Szene unterwegs sind. Wir müssen es lernen, angesichts von Verteilungskämpfen um die Ressourcen, also ums Geld enger zusammenzurücken und Themen auch umfassender zu betrachten. Es wird darum gehen, Barrierefreiheit, Teilhabe und Inklusion insgesamt umzusetzen. Und da stehe ich zu und glaube ich, die Selbsthilfe ist da für alle anderen ein berechenbarer Partner, aber auch ein starker Partner.
Herr Lange, das BVN-Radio dankt für das Gespräch. Soweit unser Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes DBSV und Vorsitzenden des Niedersächsischen Landesverbandes Hans-Werner Lange. Mehr Infos zu allen angesprochenen Themen erhalten Sie natürlich auch beim BVN und seinen Regionen sowie Gruppen bei Ihnen vor Ort.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Was passiert, wenn Sie jetzt mal kurz die Augen schließen? Könnten Sie weiter das tun, was Sie gerade machen? Nein. Blindheit. Verstehen. Verhüten. www.wochedessehens.de
Gemeinsam die Seheinschränkung des Kindes besser bewältigen. Unter diesem Motto lädt die Region Nordost den Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen zu einem Wochenendseminar mit einem abwechslungsreichen Programm für Eltern und Kinder nach Hustedt bei Celle ein. Die Aktion entstand aus der Zusammenarbeit dreier Regionen im BVN, Elbe-Weser, Südost und eben Nordost. Erfahrungsaustausch, Vortrag, gemeinsame Spiele und Basteln oder auch eine Entspannungsreise sind geplant. Mit einem abwechslungsreichen Programm sollen so Ansätze vermittelt werden, um den besonderen Herausforderungen von Eltern sehbehinderter Kinder begegnen zu können. Dabei greift das Seminar auch Ideen und Erfahrungen aus der Arbeit der Eltern-Kindergruppe der Nordost-Niedersachsen auf. Sascha Paul ist Vorsitzender der Region Nordost im BVN in Lüneburg. Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Katrin Freier sprach er mit ihrem BVN-Radio über das kommende Seminar. Paul benennt dabei einige der Beispiele, die für Eltern sehsinneseingeschränkter Kinder herausfordernd sein können.
Das startet ja schon am Lebensbeginn. Welche Unterstützung, welche Nachteilsausgleiche gibt es dort überhaupt? Oder mit wem tauscht man sich aus? Das zieht sich dann bis in die Schule hinein. Welche Hilfsmittel können wir dort anwenden? Mit wem sprechen wir dort genau? Wie kriegen wir zum Beispiel eine Schulbegleitung? Ist die überhaupt notwendig? Wie kommen die zur Schule, wenn es weiter weg ist? Was ist denn mit den Beziehungen, die Kinder eingehen? Und dann sind wir schon in dem Bereich, wo es dann um den Beruf geht. Was passiert, wenn ich Pferdewirtin werden möchte und mein Ausbildungsweg viel zu weit ist? Das sind so typische Fragen, die einige Eltern dann vor sich haben, wenn sie ein blindes oder sehbehindertes Kind haben.
Und nun geht es natürlich auch um die Entwicklung der Persönlichkeit. Viele Eltern könnten sich veranlasst sehen, ihren Kindern einen zu engen Sicherheitszaun zu bilden. Also auch gerade die Fähigkeit, mal als Eltern loszulassen, wenn das Kind eine Seheinschränkung, Blind- oder Sehbehinderung hat, ist ja auch ganz wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Auch das ist eine Herausforderung.
Gerade in Bezug auf das Zusammenspiel Eltern-Kinder, wie weit lassen die Eltern selber los? Welche Bedürfnisse haben die Kinder? Wir haben auch in diesem Zusammenhang auch in der Eltern-Kind-Gruppe Vorträge gehabt, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, von Ängste bis Familienaufstellungen in verschiedene Richtungen.
Damit haben Sie schon angedeutet, die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe bietet verschiedene Möglichkeiten, eine Hand zu reichen. Im November ganz konkret ein Eltern-Kind-Wochenende. Was planen Sie innerhalb von 2,5 Tagen?
Wir haben ein ganz buntes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, wo viele Tipps und Informationen ausgetauscht werden sollen. Es fängt an mit Kennenlernrunde und Cocktailmischen.
Ein schöner Türöffner.
Es sind alkoholfreie Zutaten, also die Kinder sollen auch durchaus davon profitieren.
Dass die Kinder für die Eltern einen alkoholfreien Cocktail mischen und die sollen dabei einfach lebenspraktische Fertigkeiten lernen und auch umsetzen. Also über sich hinauswachsen und lernen, wie macht man das einfach?
Und dann haben Sie am Samstag eine Entdeckungsrallye und da ist der Orientierung- und Mobilitätstrainer aus Hamburg, Herr Simon, mit dabei. Ja, was entdecken Sie ganz genau? Was beinhaltet diese Rallye?
Der Schwerpunkt ist da auch wieder auf die Kinder gelegt. Was für Hindernisse gibt es auf dem Weg? Worauf muss ich achten? Wie überquere ich eine Ampel? Solche Sachen und mehr werden dann von Herrn Simon erläutert.
Das ist auf dem Gelände dieses Zentrums da in Hustedt.
Wir wollen auch das Gelände verlassen und uns in der Umgebung bewegen. Und das werden wir dann mit einer pädagogischen Mitarbeiterin von Hustedt machen.
In Norddeutschland ist man nie immer ganz sicher, wie es denn so mit dem Wetter ist. Haben Sie denn auch ein Alternativprogramm geplant?
Auch wenn es regnet, gehen wir raus, was gehört auch zum Leben dazu. Wenn es aber jetzt aus allen Kannen gießt, dann werden wir drin eine Alternative anbieten.
Dann ganz interessant, Sie wollen mit einer pädagogischen Fachkraft aus Hustedt Rollenspiele für die Kinder am Samstag anbieten. Kinder dabei motivieren, über ihre Probleme zu sprechen. Was erwarten Sie?
Einfach, dass Kinder sich mit ihren Problemen auseinandersetzen und auch sich trauen, das auszusprechen. Und gerade in diesem geschützten Raum sind ja auch andere Kinder mit den gleichen Problemen und dass sie sich einfach verstanden fühlen.
Am Nachmittag gibt es Vorträge und Hilfsmittelausstellung. Die DZB Lesen aus Leipzig ist dabei und es gibt einen Vortrag zum Thema Sozialrecht der DBSV Rechtsberatung für die Menschen mit Behinderungen aus Marburg. Was wird das Thema sein, der Vortrag?
Der Vortrag von der RBM wird sich auch ein bisschen nach den Bedürfnissen der Personen richten. Also wir fragen das von den Eltern ab. Die Frau Böttcher wird das sein. Sie wird auch noch den ganzen Tag vor Ort sein, sodass das ein Vortrag ist, der dann erweitert wird durch persönliche Fragen. Dass Eltern nicht nur in dem Vortrag ihre persönlichen Fragen einbinden können, sondern auch im persönlichen Gespräch dann danach. Das wird dann so 15-minütige Möglichkeit geben, mit ihr zu reden, weil aus Erfahrungen von früher ist das wohl so, dass die Gespräche dann relativ viel und gedrängt dann kommen und das soll dadurch dann ein bisschen strukturiert werden. Mit dem DZB Lesen und auch den anderen Hilfsmittelausstellern, derzeit LVI und Dräger Lienert und eventuell dann mit Gaudiobreie, soll es so sein, dass wir wirklich ein buntes Spektrum dort anbieten wollen. DZB Lesen haben wir uns explizit ausgesucht, weil wir festgestellt haben, dass deren Angebot relativ unbekannt ist bei den Eltern. Das haben wir so in der Elterngruppe gehört immer wieder. Und wir dort auch gerne zum Beispiel diese Tastbücher nach vorne stellen möchten.
Nach einem Nachmittagskaffee bieten Sie eine Diskussionsrunde mit Selbsthilfecharakter an. Probleme im Alltag, Unsicherheit, Ängste, Motivation und Konflikte. Es ist nur für die Eltern, für die Kinder gibt es in der Zeit ein Alternativprogramm. Aber ich will mal ein bisschen zu der Diskussionsrunde kommen. Was stellen Sie sich darunter vor? Worum soll es gehen? Mit welchem Ziel?
Dass sich die Eltern mit dem Problem auseinandersetzen, was es mit sich bringt, ein blindes und sehbehindertes Kind zu haben. Im Alltag findet man ja oft nicht die Zeit, darüber nachzudenken, auch darüber zu reden. Wir wollen damit versuchen, Eltern bewusst zu machen, was es für Probleme gibt und dass es auch Hilfe gibt und auch mit anderen Betroffenen zu sprechen, denken wir, hilft ungeheim.
Schön am Abend eine Entspannungsreise für Eltern und Kinder. Danach wird den Kindern vorgelesen und die Eltern diskutieren zum Thema, wie schaffe ich mir selbst Freiräume. Wer ist auf die Idee gekommen und warum?
Die Idee hatte unsere Kollegin aus Elbe-Weser, Kerstin Frost. Sie selbst hat sich damit schon beschäftigt.
Das Schlagwort für uns war bei jedem Übung etwas für die Kinder und für die Eltern oder auch meinetwegen gemischt. Wir stellen halt auch wirklich immer wieder fest, dass Eltern gerade auch bei beeinträchtigten Kindern Schwierigkeiten haben, sich Freiräume zu schaffen. Ich glaube, das ist ein Thema für alle Eltern, aber bei sehbehinderten, blinden Kindern nochmal ein Stück weit härter, dass sie sich auch wirklich Zeit für sich nehmen. Und vielleicht ist der Abend dafür gut geeignet.
Dass sich in einer vorweihnachtlichen Stimmung Ende November natürlich am Sonntag ein weihnachtliches Basteln anschließt, wie man denn mit sehbehinderten und blinden Kindern basteln kann, geleitet durch Nicole Kute vom LBZB, Landesbildungszentrum für Blinde in Hannover. Das ist ja eine sehr schöne Idee. Da kann man dann auch noch mal was mit nach Hause nehmen, was man berühren kann.
Genau. Das war unsere Idee.
Und Yoga angefragt mit einer Gymnastiklehrerin aus der Gruppe Zelle. Das ist natürlich auch noch eine schöne Gelegenheit, so ein bisschen Ruhe vor dem Resümee am Sonntag. Was erhoffen Sie sich denn? Was wollen Sie mit dem Seminar erreichen?
Ein Thema, das kam ja immer wieder, dass wir versuchen wirklich für Eltern, Kinder und das gemeinsame Gespann aus Eltern und Kindern, dass die Einsichten für sich erhalten, dass die Erfahrungen für sich mitnehmen können. Deshalb ja auch dieses bunte Programm, ich sage mal von Sozialrecht bis sportliche Entspannung beim Yoga. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist natürlich, dass dort auch Kontakte zwischen den Eltern und hoffentlich auch zwischen den Kindern entstehen, da die Kinder ja häufig inklusiv beschult und quer über das Land verteilt sind. Und ich glaube, gerade Kinder, die so inklusiv beschult sind, haben häufig einfach nicht die Möglichkeit, mit anderen selbstbetroffenen Kindern zusammen zu sein, zu spielen, zu reden, zu quatschen, mal gemeinsam was ausprobieren, wo sie vielleicht nicht immer diesen Nachteil der Seheinschränkung haben und auch da dann noch wieder auch ein größeres Verständnis für sich und für ihre eigene Seheinschränkung bekommen.
Sie selbst haben ja in der Selbsthilfe für Eltern von Seheinschränkung betroffener Kinder schon eine gewisse Erfahrung, weil Sie eine Eltern-Kind-Gruppe in Nordostniedersachsen haben. Werden die Mitglieder dieser Gruppe Hauptbesucher sein, dieses Eltern-Kind-Wochenendes, oder rechnen Sie eben auch mit Interessentinnen und Interessenten aus ganz Niedersachsen? Denn man darf ja sagen, das Wochenende richtet sich an alle Mitglieder im Raum des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen.
Wir haben natürlich erstmal die Mitglieder der Elterngruppe eingeladen. Wir haben es aber auch in den anderen Regionalvereinen gestreut und hoffen auch, dass wir neue Leute kennenlernen und auch die Interesse haben, dort mitzumachen und teilzunehmen.
Wir erhoffen uns, blinde und sehbehinderte Kinder im Alter zwischen 0 und 18 und die Eltern sind entweder normal sehend oder selber betroffen aus Gesamtniedersachsen.
Sie haben ja diese Tagungsstätte in Hochstädt vorgesehen. Wie viele Menschen dürfen denn insgesamt teilnehmen zu einem durchaus akzeptablen Preis? 50 Euro für das ganze Wochenende, unterstützt durch die Aktion Mensch, ist ja eine Verlockung, wenn man dabei so viel Gutes mitbekommen kann.
Da haben Sie völlig recht, dass es eine Verlockung ist. Wir haben auch gedacht, dass die Elterngruppe eine Verlockung ist, müssen allerdings feststellen, dass wir manchmal nicht so viele Eltern dort dabei haben. Deshalb haben wir erstmal tief gestapelt. Eltern-Kind-Veranstaltungen in Hochstädt gibt es ja schon seit vielen Jahren. Und wir wollten erstmal mit 20 Personen, also inklusive Eltern und Kinder, starten, um das mal wieder so zu etablieren, damit es in Gang kommt. Weil Eltern-Kind-Wochenende ist eine Präsenzveranstaltung im Kontrast zu der normalen Elterngruppe, die per Zoom, also online, stattfindet.
Wenn dieses Seminar erfolgreich ist, dann könnte es ja sein, dass auch aus anderen Bundesländern Leute kommen, die sagen, Mensch, daran hätten wir gern teilgenommen. Oder wenn wir nicht teilnehmen können, dann vielleicht gibt es Ideen für so ein Seminar. Wären Sie da zur Kommunikation offen mit anderen, damit so dieser Best-Practice-Gedanke vielleicht etwas weitergereicht wird?
Also in jedem Falle sind wir natürlich zur Kommunikation, zum Ideengeben weiter. Ich denke, wir müssen mehr tun für die Eltern mit deren Kindern zusammen, weil die Eltern sollten auch im Fokus stehen für die eigene persönliche Entwicklung, für sich selber sorgen, aber auch mehr erfahren, als was bisher möglich ist oder regulär an Informationen zu den Eltern fließt, wenn die Kinder auch gerade inklusiv beschult werden. Und eine bundesweite Initiative oder einen bundesweiten Zusammenschluss, das wäre eine Diskussion wert. Wir wollen ja auch mit unserem Projekt mehr die Kinder in unseren Regionen zusammenschließen, damit die Wege, wenn die Kinder oder die Eltern sich untereinander mal besuchen wollen, nicht zu weit werden. Wie das dann bundesweit ist, wäre zu besprechen, und ich glaube, es besteht aber trotzdem ein Bedarf auch für Situationen, wo weitaus mehr Personen da sind, als was wir jetzt geplant haben. HUS steht in jedem Falle, würde das auch hergeben. Wir haben jetzt nur einen ganz kleinen Teil von dieser Bildungsstätte vorgesehen.
Der Vorsitzende der Region Nordostniedersachsen im BVN, Sascha Paul, und seine Mitarbeiterin Katrin Freier. Das Wochenendseminar zum Thema Gemeinsam die Seheinschränkung des Kindes besser bewältigen für Eltern und ihre betroffenen Kinder findet statt Ende November im Bildungszentrum Heimvolkshochschule Hustedt zur Jägerei 81 in 29229 Celle. Anreise am 24.11.23 ab 15.30 Uhr und Abreise am 26.11.23 bis 15 Uhr. An Kosten fallen an einen Eigenanteil von 50 Euro pro Erwachsener und 25 Euro pro Kind, inklusive Unterkunft und Vollverpflegung. Weitere Infos und Anmeldungen für Mitglieder aus allen Regionen des BVN unter Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e.V. Elterngruppe 04131 26 59 15 oder nordost@blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Eine Woche auf dem Bock mit der mobilen Beratungsstelle des Angebotes Blickpunkt Auge. Jeden Tag an einem anderen Ort, irgendwo in dem weiten Gebiet zwischen Wolfenbüttel, Goslar und Göttingen, also der Region Südost im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN. Eitekind Demir Basch aus Braunschweig, selbst blind, hat es im Juli bei seinen Rundreisen mit dem Beratungsmobil des BVN erlebt. Gemeinsam und umschichtig mit mehreren anderen Mitgliedern der Region Südost fuhr er für die Menschen draußen mit dem Beratungsmobil des BVN hinaus ins Land. Zwar gibt es bereits 18 Orte mit Blickpunkt-Auge-Beratungsstellen im Flächenland Niedersachsen, an denen etwa 40 beratende Hilfesuchende kostenlos zu allen Augenproblemen beraten, doch um auch die weißen Flecken auf der Landkarte zu erreichen, ergänzt das Beratungsmobil seit diesem Jahr das Angebot des BVN in Niedersachsen. Nun hat Demir Basch alltäglich schon ein volles Programm. Neben seinem Vollzeitjob bei der Braunschweigischen Landessparkasse ist er noch im Vorstand des BVN-Verbandes, ist Mitglied der Fachgruppe Bildung und Beruf im BVN und arbeitet im Behindertenbeirat Braunschweigs mit. Doch gerade weil ihm das Beratungsangebot der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe wirklich am Herzen liegt und im Flächenland Niedersachsen für Hilfesuchende rund um Fragen des Auges oft weite Strecken zum nächsten Beratungsort fällig sind, ging Demir Basch auf Tour.
Das Blickpunkt Auge-Angebot ist ein niedrigschwelliges Beratungsangebot des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und wird durch die Aktion Mensch gefördert.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, als selbst blinder Mensch im Beratungsmobil für etwa eine Woche mitzufahren, um Augenpatienten und Patientinnen in Niedersachsen zu beraten? Immerhin sind Sie zeitlich durchaus gut ausgelastet.
Ja, wir haben ja das Blickpunkt Auge Beratungsmobil bekommen in Niedersachsen im Frühjahr. Und das Beratungsmobil muss bestückt werden mit Personal. Da ich die Ausbildung gemacht habe zum Berater, habe ich das als Verpflichtung angesehen, dort auch mitzufahren.
Welche persönlichen Erfahrungen oder Ereignisse haben Sie dazu motiviert, sich für die Beratung von AugenpatientInnen einzusetzen?
Ich wurde ja auch gut beraten, als ich erblindet bin, von Menschen, die eben selbst betroffen sind, Expertise darin haben. Deswegen habe ich es auch als meine Aufgabe gesehen, als Vereinsvorsitzender und als Mitglied im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen Beratungen durchzuführen, damit andere Menschen, die einen Sehverlust erleiden oder davon bedroht sind, auch gut beraten sind.
Sie haben erwähnt, dass Sie ausgebildeter Blickpunkt-Auge-Berater sind und haben dafür selbst eine herausfordernde Ausbildung absolviert, die übrigens auch laufende Weiterbildung erfordert. Was ist dabei besonders wichtig, um AugenpatientInnen hier richtig beraten zu können?
Die Blickpunkt-Auge-Beraterausbildung ist sehr, sehr wichtig. Das sind 3 Module, jeweils ungefähr eine Woche, die zu Corona-Zeiten nicht in Präsenz stattgefunden haben, sondern nur online. Ich hatte das Glück, zu 2 Präsenzveranstaltungen fahren zu können, also jeweils eine Woche. Und eine der Ausbildungsmodule habe ich online durchführen müssen. Ich habe etwas länger gebraucht. Ich habe für die 3 Module auch tatsächlich 3 Jahre gebraucht, da ich in anderen Bereichen stark eingebunden bin und nicht die nötige Zeit aufbringen konnte, die Ausbildung in einem Jahr zu absolvieren.
Was ist dabei besonders wichtig, um AugenpatientInnen hier richtig beraten zu können?
Ganz wichtig ist es, auf den Einzelnen einzugehen, Verständnis aufzubringen für die Situation, den Menschen das auch zu zeigen, dass man Verständnis dafür hat. Und natürlich ist in der Ausbildung auch ein ganz großer Teil dem gewidmet, dass man sich darauf vorbereitet, welche Möglichkeiten in Form von Nachteilsausgleichen bekommen kann, beispielsweise Mobilitätsunterricht und lebenspraktische Fertigkeiten.
Was können Sie uns über die Erfahrungen während der Woche erzählen, in der Sie mobil mit einem Wagen durchs südöstliche Niedersachsen gereist sind, um AugenpatientInnen zu beraten?
Unsere Tour war sehr gut organisiert. Unsere Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle hat die Termine ganz wunderbar geplant, Stellplätze organisiert. Das ist ja mit einer ganzen Reihe von bürokratischen Akten verbunden. Die Presse wurde informiert, sodass wir auch sehr, sehr viel Zulauf hatten. Wir hatten in den 3 Wochen, in denen wir als südostniedersächsische Berater auf dem Mobil unterwegs waren, 104 Beratungen. Also das ist schon eine Hausnummer. Da sind wir sehr stolz drauf. Viele gute Gespräche geführt, viele Menschen gehabt, die, ja, sagen wir mal, verzweifelt in unser Blickpunkt-Auge-Beratungsmobil gekommen sind und zum größten Teil auch sehr zufrieden wieder rausgegangen sind.
Was hat Sie in der Woche in der Beratung selbst besonders beeindruckt?
An 2 Momente erinnere ich mich sehr gerne. Und zwar ist die erste eine Person in Salzgitter, die auf das Beratungsmobil zugekommen ist. Wir standen davor und sie sagte, ist das alles? Daraufhin haben wir sie gefragt, was sie denn erwartet. Dann haben wir ein gutes Gespräch geführt. Und sie ist auch sehr zufrieden aus dem Beratungsmobil rausgegangen. Das andere war eine Person, die doch durchaus verzweifelt war, im Berufsleben steht und eine Sehbehinderung erleidet und Befürchtungen hat, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht mehr ausfüllen kann. Wir konnten sie aber gut beraten, welche technischen Hilfsmittel ihr zur Verfügung stehen und was für Nachteilsausgleiche und Hilfen sie bekommen kann. Also auch ein sehr zufriedenstellendes Gespräch. Wenn der zu Beratende glücklich rausgeht, sind wir auch sehr zufrieden.
Wie liefen die Fahrten mit dem Beratungsmobil denn ab?
Also wir sind üblicherweise in Braunschweig morgens losgefahren und hatten 1 oder 2 Ziele am Tag. Wir sind morgens beispielsweise nach Schöttenstedt gefahren und am späten Nachmittag waren wir dann in Salzgitter. Bei weiteren Touren, zum Beispiel nach Hannover-Schmünden oder Göttingen, war es nur ein Termin, der sich dann über 3 bis 4 Stunden gezogen hat. Aber wir hatten ja nun auch so 2, 2,5 Stunden Anfahrt und wieder Abreise.
Welche Erkenntnisse oder Erfahrung während Ihrer Einblicke in die Tätigkeit als mobiler Berater nehmen Sie in Ihre Vorstands- oder Vorsitzenden-Tätigkeit im BVN und der Region Südost mit, die Ihr Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen nach Beratung wie des Angebotes Blickpunkt Auge vertiefen?
Es hat sich gezeigt, dass das Beratungsangebot sehr, sehr wichtig ist. Nicht jeder kommt direkt in eine unserer Geschäftsstellen und lässt sich beraten. Schon aus dem Grund, weil in Südostniedersachsen die Beratungsstelle in Braunschweig ist und Göttingen zum Beispiel ja nun auch sehr, sehr weit weg ist. Also es hat sich gezeigt, dass wir viele interessierte Menschen haben. Vorrangig ist ja nicht Mitglieder zu gewinnen, sondern vorrangig ist es, den Menschen zu beraten. Und da ist Bedarf. Das hat sich gezeigt und die Investition in das Blickpunkt Auge Beratungsmobil lohnt sich auf jeden Fall.
Gibt es Pläne, die Beratungstätigkeit des BVN unter der Marke Blickpunkt Auge noch auf weitere Orte und Regionen in Niedersachsen auszudehnen?
Das Blickpunkt Auge-Mobil ist über die nächsten Jahre in ganz Niedersachsen unterwegs. Wir sind in Südostniedersachsen auch im Oktober wieder dran für 14 Tage mit dem Beratungsmobil. Zusätzlich werden auch immer wieder neue Beratungsstellen eingerichtet, die bei anderen Organisationen zum Beispiel einen Raum zur Verfügung haben und dort einmal oder zweimal im Monat Beratungstätigkeiten durchführen.
Konkret, das Beratungsangebot im Süden des Landes ist teils noch recht dünn. Zum Beispiel ist die Karte rund um Göttingen relativ weiß.
Göttingen ist ein ganz tolles Beispiel. Dort wird es zukünftig einmal im Monat eine Beratung geben.
Gibt es langfristige Ziele und Pläne des BVN, AugenpatientInnen zu unterstützen?
Durch unsere Satzungsänderungen im vergangenen Jahr haben wir ja die Voraussetzungen geändert, wie man ordentliches Mitglied werden kann, sodass jetzt auch nicht nur sehbehinderte oder blinde Menschen, sondern auch Augenpatienten Mitglied werden können und von der Beratung profitieren dürfen.
Die ja, noch einmal festzuhalten, nicht an eine Mitgliedschaft im BVN gekoppelt ist und sich daher an alle richtet.
Genau, die Blickpunkt-Auge-Beratung ist kostenlos, unabhängig, niedrigschwellig, sodass jeder von der Beratung profitieren kann.
Was würden Sie generell AugenpatientInnen raten, wenn Sie feststellen, dass es mit dem Sehen nicht mehr richtig rund läuft?
Ja, ganz wichtig, erstmal natürlich zum Augenarzt zu gehen und zu schauen, welche Diagnose dargestellt wird. Dann über das Blickpunkt Auge-Beratungsangebot sich zu erkundigen, welche Möglichkeiten einem offenstehen. Und ganz wichtig ist immer der Austausch mit anderen Betroffenen. Es weiß immer irgendjemand etwas mehr, als man möglicherweise gerade selber weiß, sodass man sich gegenseitig unterstützen kann.
Wie können sich AugenpatientInnen in Niedersachsen an die Beratenden der Regionen im BVN oder auch an die Blickpunkt-Auge-Beratenden wenden, wenn sie ihre Unterstützung benötigen?
Am einfachsten ist es, über die Homepage www.blickpunkt-auge.de Beratende zu finden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich direkt an unsere Geschäftsstellen in den Regionen zu wenden. Oder auch über die Telefonzentrale vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen.
Welche Botschaften möchten Sie an Menschen senden, die mit Sehbeeinträchtigungen zu kämpfen haben und möglicherweise das Gefühl haben, dass ihnen Möglichkeiten und Unterstützung fehlen?
Betroffene und Angehörige sind manchmal mit der Situation überfordert. Daher mein Rat, sich jederzeit an Beratungsstellen zu wenden, um sich Informationen einzuholen, wie es weitergehen kann.
Gibt es etwas, das Sie gerne der Gesellschaft im Allgemeinen mitteilen würden, um das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zu schärfen?
Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen sind anders. Manchmal sind es herausfordernde Situationen, auch für das Gegenüber. Am besten ist es wirklich immer zu fragen, kann ich Ihnen helfen oder wie darf ich Ihnen helfen, anstatt einfach den Blinden anzufassen und über die Straße zu ziehen, obwohl er vielleicht gar nicht über die Straße gehen möchte.
Herr Demir Basch, das BVN Radio dankt für das Gespräch. Mehr Infos zum kostenfreien, niederschwelligen und unabhängigen Beratungsangebot der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe finden Sie im Internet unter www.blickpunkt-auge.de oder natürlich in den Regionen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen sowie den Beratungsstellen bei Ihnen vor Ort und natürlich beim BVN in Hannover.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Es ist Herbst. Manch einer hat schon die Ernte eingefahren. Andere müssen noch sammeln. Das gilt nicht nur für Eichhörnchen. Ehrenamtliche Sammler, ganze Schulklassen und vielerorts die Freiwillige Feuerwehr machen sich auf und sammeln Geld zugunsten blinder Menschen. Denn alljährlich bedeutet die niedersachsenweite Sammlung im Rahmen der Woche für die Blinden, die Herzen und Portemonnaies zu öffnen. Was geschieht mit dem gesammelten Geld? Und wie sicher kommt es dort, wo es gebraucht wird, auch an?
Der Mann von der Freiwilligen Feuerwehr ist nicht zum Löschen in der Fußgängerzone. Er hält eine verplombte Dose in der Hand. Auf der Dose steht Woche für die Blinden 2023. Und in der Dose klimpert Geld. Seit über 50 Jahren wird so schon für blinde Menschen gesammelt,
sagt der Vorsitzende des
Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, BVN, Hans-Werner Lange.
Es geht darum, die Betreuungsstruktur für diesen Personenkreis in Niedersachsen aufzubauen oder auch zu erweitern. Die Beratung blinder Menschen, die Einrichtung heutigen Standards anzupassen, stehen im Vordergrund der Sammlung.
Das Geld ermöglicht, blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien zu fördern. Es unterstützt Menschen, die ihr Augenlicht verloren haben, um zu schulen oder die Blindenschrift zu lernen. Darüber hinaus können spezielle Werkstätten für blinde Handwerker betrieben und allgemeine lebenspraktische Fertigkeiten vermittelt werden.
Wir sind sehr dankbar und auch stolz darauf, dass es in vielen Fällen die freiwilligen Feuerwehren in den einzelnen Ortschaften sind. Eine Personengruppe, die ja im hohen Maße für andere Menschen Mitverantwortung übernimmt, und die Feuerwehren und die vielen, vielen Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern, die uns zur Seite stehen bei der Sammlung. Das sind schon Personengruppen, wo ein hohes Maß an Idealismus dahinter steht, und da haben wir auch das vollste Vertrauen.
Damit auch diejenigen vertrauen, die mit Münze oder gar Geldschein helfen wollen, ist die Sammlung staatlich genehmigt, die Büchsen gesichert, die Sammler mit Ausweisen ausgestattet und verpflichtet, alles korrekt abzurechnen und zu dokumentieren. Jeder Cent erreicht so sein Ziel.
Und ich denke, die blinden Menschen vertrauen uns, dass wir das Geld auf der anderen Seite nicht für Verwaltung und ähnliche Dinge verbrauchen, sondern dass das wieder vor Ort für die betroffenen Menschen im Lande eingesetzt wird.
Die beteiligten Organisationen, der Verein zur Förderung der Blindenbildung, der Bund der Kriegsblinden, der Hannoversche Blindenfürsorgeverein und der BVN mit seinen Regionalvereinen geben gerne Auskunft, wo und wie die Gelder eingesetzt werden, sagt Lange. In einer Zeit, in der die Menschen entsprechend der politischen Strömung in Niedersachsen mehr für sich selbst sorgen sollten, müssten für Blinde wenigstens die entsprechenden Strukturen auf- und ausgebaut werden.
Dass sie sozusagen Selbsthilfe im eigentlichen Sinne besser noch als bisher praktizieren können.
Während dieser Zeit einem Sammler in der Fußgängerzone oder an der Tür, wenn er sich denn ausweist, ein Lächeln und Geld gibt, hilft über den Tag hinaus. Denn, so sagt Lange,
das Geld, was von den Menschen zur Verfügung gestellt wird, kommt tatsächlich vor Ort den Betroffenen zugute.
Schirmherr der Sammlung Woche für die Blinden in Niedersachsen ist der Minister für Soziales, Andreas Philippi. Die Haus- und Straßensammlung für die Blinden findet statt in der Zeit vom 16. bis 30. Oktober.
Der Erlös geht in die Beratungsarbeit der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe in Niedersachsen. Denn es kann jeden treffen, von einem auf den anderen Tag. Spenden und Ihre Mitarbeit bei der Sammlung sind sehr erwünscht. Wenn Sie die Arbeit des BVN für blinde und sehbehinderte Menschen in Niedersachsen unterstützen wollen, überweisen Sie gerne auch direkt auf das Spendenkonto des BVN unter dem Stichwort Jede Spende hilft. Bank für Sozialwirtschaft Hannover, Spendenkontonummer 74 87 400, Bankleitzahl 251 205 10, IBAN DE 2625 1205, 1000 07 48 74 00. Und noch eins: Helfer und Sammler können sich stets ausweisen. Die beteiligten Organisationen informieren gerne über den Einsatz ihrer Spenden. Mehr Infos beim BVN und seinen Regionalvereinen oder unter Hannover 0511 51 040, sowie im Internet unter www.blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine. Aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Wohnzimmerkonzert beim BVN. Das Musikerlebnis mit Johanna Zimmer und Thomas Steinlein. Der BVN organisiert unter dem Namen BVN Kultur bereits seit vielen Jahren verschiedenartige Kulturevents, die barrierefrei erreichbar sind und den inklusiven Gedanken fest in sich tragen. Im BVN Forum in Hannover Kirchrode, Künststraße 18a, treten zwei bekannte blinde Kunstschaffende auf. In der stimmungsvollen Atmosphäre eines Wohnzimmerkonzertes kann das Publikum sie hautnah erleben. Johanna Zimmer begeistert seit Jahren mit Hits wie I Believe, Give a Little Bit oder auch The Voice in Me. Thomas Steinlein ist ein Musiker mit Songs voll stilistischer Vielfalt im Rock-Pop-Bereich. Er kann das Publikum immer wieder mit seiner offenen, interaktiven und unterhaltsamen Art begeistern. Am 6. Oktober 2023 ab 17 Uhr findet das Konzert von BVN Kultur statt. Die Tickets kosten 25 Euro. Die Begleitung eines schwerbehinderten Menschen sowie Kinder bis zu ihrem 14. Lebensjahr sind vom Eintritt befreit. Die Tickets können Sie direkt beim BVN unter der Telefonnummer 0511 51 040 erwerben, nur solange der Vorrat reicht.
Die Woche des Sehens vom 8. bis 15. Oktober.
Ich bin dabei. Seien Sie es auch. Ihre Gundula Gause.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.org.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.